Frisch serviert, der Steuerpodcast.
So, dann würde ich sagen, sind wir alle hier wieder zusammen am Lagerfeuer. Wir haben eine neue Ausgabe von Frisch serviert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wievielte das ist. Da warte ich noch gleich auf Hinweise aus der Regie. Aber auf jeden Fall ist es über die 100. Ich tippe mal die 109. Ist das richtig? Nee, falsch, sondern die 114. Ah, oh wow, 114. Das geht ja hier mit Meilenstiefeln. Also, wir sind schon eine ganze Zeit auf Sendung, wie man merken kann. Ja, wir, wer ist das? Da haben wir heute also einige Gäste mit dabei. Natürlich zum einen ist es der Ronald.
Hallo.
Dazu haben wir den Mathis mit dabei.
Moin, grüße euch.
Ich gehe mal die Reihe durch. Die Kerstin ist mit dabei. Hallo Kerstin.
Hallo in die Runde.
Und natürlich der Christian ist mit dabei. Hallo Christian.
Servus Arne, hallo zusammen.
So, und das passt heute sehr gut. Wir haben verschiedene Themen. Wir haben heute eine ganze Reihe Rechtsprechung mit dabei und Verwaltungsanweisungen. Wir haben also heute passive Entstrickung dabei. Wir haben etwas zur Grunderwerbsteuer dabei und wir haben natürlich ein wenig die Steuerpolitik mit dabei. Wir haben einige Neuerungen. Christian, da bist du in der Steuerpolitik natürlich als ganz aktiv Engagierter im Rahmen des BDI angesprochen. Es gibt einige Neuerungen, da wollen wir kurz eingangs drüber berichten. Und dann wollen wir vielleicht noch ganz kurz Nachlese zur Tagung. Wir hatten des BDI, gab das Textforum ist diese Woche. Wir sind also in der Woche vom 17., heute ist der 17. April, zwei Tage nach dem Textforum. Da wollen wir auch noch was zu sagen. Aber Christian, vielleicht fängst du mal kurz an, was uns in der Politik an Neuerungen am letzten Wochenende begegnet sind.
Können wir ganz schnell machen, wenn wir uns tatsächlich auf die Substanz konzentrieren würden. Wenn wir ein bisschen polemisieren, dann brauchen wir mehr Zeit dafür. Das läuft fast gegen unendlich. Die Koalitionsparteien hatten sich am Wochenende getroffen und haben nach dem Herbst der Reformen, der unmittelbar in den Winter der Untätigkeit mündete, jetzt das Frühjahr des Haurux, oder sie haben noch keinen Namen, den müssen sie sich noch geben, ausgerufen und haben also erkannt, nach ein paar Wochen, es gibt einen Irankrieg, alles ist teuer geworden, insbesondere Öl und Benzin, man muss was machen. Und was ist bei rausgekommen? Ich glaube, das Greifbarste sind zwei Dinge. 17 Cent pro Liter wird der Autofahrer an der Tanksäule entlastet. Und zwar unabhängig davon, ob er Diesel oder Super Plus tankt, wie ich das verstanden habe. Das ist wahrscheinlich willkommen. Wir können darüber diskutieren, ob das wirtschaftspolitisch eine sinnvolle Maßnahme ist. Es ist ein Markteingriff, den man auch so verstehen kann, dass dem Bürger mal wieder das Gefühl gegeben wird, muss sich um nichts selber kümmern. Papa Staat greift schon ein. Das ist das eine. Dann hat man auch hart und greifbar beschlossen, dass die Arbeitnehmer entlastet werden können durch eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung. Wir kennen das aus der Covid-Zeit, in Höhe von ganzen 1.000 Euro. Das ist eine super Maßnahme. Das ist so ungefähr, wie meine Tochter mehr Taschengeld haben möchte. Und ich sage, weißt du was? Ich erlaube dir, dass du dir was schenken lässt von deinen Freunden. Und brauchst mir nichts von abgeben. Also da freut die sich auch. Das Ganze wird natürlich auch gegenfinanziert, obwohl es den Staat ja nicht viel kostet, durch ein Vorziehen der Tabaksteuerreform. Also das wiederum ist mir jetzt egal. Und das sind die beiden greifbaren Sachen. Dann hat man Dinge ins Schaufenster gestellt, das wird ja auch gerne gemacht, dass man sagt, wir machen dann, und zwar zum 1. Januar 2027 möchte man, hat man auch schon gelesen in den letzten Wochen, es steht auch im Koalitionsvertrag drin, möchten wir den Mittelstandsbauch angehen. Das Sportprogramm dazu soll so aussehen, dass es abgeflacht wird. Also vielleicht darf man sich auch darauf freuen, dass der Spitzensteuersatz, ich hätte es jetzt nachschauen müssen, ich vergesse es immer, weil es irgendwie relativ bizarr ist, liegt irgendwo bei 76.000 Euro oder so, da greift er beim Single, also relativ niedrig, dass man da das Eingangsniveau nach oben setzt, dass man insgesamt den Progressionsverlauf abflacht. Aber auch da, und da gibt es jetzt keine Details, also im Endeffekt heißt es, da soll der Progressionsverlauf und der Mittelstandsbauch soll beseitigt werden. Man möchte untere und mittlere Einkommen entlasten. Das ist sehr löblich, ist auch, glaube ich, eine gute Sache. Aber das wird gegenfinanziert mit Sicherheit. Und zwar entweder und oder durch ein Raufsetzen des Mehrwertsteuersatzes von 19 auf 21, vielleicht 22%, weil wenn schon, dann denn schon. Wenn man da bedenkt, dass natürlich die Mehrwertsteuer regressiv ist, also bei höheren Einkommen geringer ausfällt und niedrigere Einkommen, die eben konsumieren, voll belastet, dann könnte es teuer werden. Ob dann wirklich Grundnahrungsmittel und Ähnliches auf Null gesetzt wird, müssen wir mal abwarten. Also da wird vielleicht die Beseitigung des Mittelstands braucht, wieder mit der anderen Hand aus der anderen Tasche rausgenommen. Also Geldwäsche hat man das früher genannt. Zum einen und zum anderen glaube ich auch, dass man wahrscheinlich beim Spitzensteuersatz was machen wird und das geht dann nur nach oben. Das verträgt sich irgendwie schlecht mit den Wahlkampfversprechen, dass es keine Steuererhöhung gibt, aber es wäre ja nicht das erste Wahlkampfversprechen, was man kreativ umgedeutet hat. Und diese Umdeutung könnte so aussehen, dass man sagt, die Durchschnittsbelastung ändert sich ja nicht. Also für den jetzt gedachten Idealsteuerpflichtigen, der dann irgendwie früher schneller in dem Spitzensteuersatz war, jetzt ein bisschen später reinkommt, ist vielleicht die Durchschnittssteuerbelastung gleich. Dann gibt es aber eine Menge, die belastet werden und es wird auch einige geben, die entlastet werden, aber im Endeffekt ist es halt auch eine Steuerbelastung. Ob das eine wirtschaftspolitisch sinnvolle Maßnahme ist, kann man mal dahinstehen lassen. Die Personengesellschaften, damit ein großer Teil auch des größeren Mittelstandes, werden natürlich durch sowas belastet. Das wurde auch beim Textforum diskutiert. Ob es dann wirklich Nachbesserungen geben wird bei der Thesaurierungsbegünstigung, beim Optionsmodell, das kann man immer gut versprechen. Das wird man dann erstmal abwarten. Inwiefern das jetzt wirklich unser schwaches Wachstum, die Bundesregierung hat ja gerade die Wachstumsprognose von 0,9 auf 0,5 revidiert wegen des Irankriegs. Ob das da irgendwas bringen wird, ich kann es mir ehrlich gesprochen nicht vorstellen. Und weil du das Textforum angesprochen hast, da konnte ich mir auch nicht den Hinweis verkneifen, beim Forum zu sagen, dass das Investitionsprogramm aus dem 500 Milliarden Sondervermögen zumindest mal in 2025 ausweislich diverser Gutachten ja verschenkt wurde, weil nicht investiert wurde, sondern Lücken im Haushalt im Wesentlichen geschlossen worden sind. Also will sagen, ich glaube, der Ernst der Lage ist irgendwie noch nicht ganz erkannt worden und deswegen hat der BDI ja auch in seinem Pressestatement unglaublich BDI-tough gesagt, das Ergebnis ist enttäuschend. Wenn man das in meine Sprache übersetzt, heißt das so viel wie, da ist überhaupt kein Ergebnis, was macht ihr eigentlich?
Christian, das ist gut, wer beim Textforum gewesen ist, der wusste, dass du da auch deutliche Worte gefunden hast. Also die Enttäuschung, die du sprichst, kann man sagen, beim Textforum war auf jeden Fall nicht aufs Textforum bezogen. Das war eine Veranstaltung auch nochmal, mein BDI, glaube ich, insgesamt von den 500, doch fast 500 Teilnehmern, das muss man sagen, glaube ich, eine tolle Zahl, wenn ich das richtig habe. Also nicht festnageln auf die letzten Teilnehmer, es waren sehr viele dort, als echter Erfolg wahrgenommen wurde. Also von daher erstmal mal vielen Dank an alle Organisatoren. Aber die Wahrnehmung, es ging natürlich auch um die Frage der steuerpolitischen Maßnahmen und der Situation, die waren natürlich schon in der Tat so ein bisschen irgendwie nicht ernüchternd. Volker Wieland hat dort einen Vortrag gemacht zur Frage der derzeitigen Lage in Deutschland, die ja nun leider in der Wirtschaftspolitik nicht so super erfolgreich ist bezüglich auf das Wachstum. Tobias Henze hat auch im Nachgang bei unserem Panel nochmal etwas zur Steuerpolitik gesagt. Also ich glaube, Christian, vielleicht kann man so sagen, die Maßnahmen, wir haben ja Corona, hast du ja auch festgehalten, da gab es ja Hilfspakete. Das hat so ein bisschen eine Ähnlichkeit, dass man denkt, also hier werden Hilfspakete vom Hintergrund des derzeitigen Stands der Wirtschaft ausgeworfen. Man muss sagen, objektiv ist das wahrscheinlich sogar richtig, weil wir haben da momentan also kein großes Wachstum zu verzeichnen. Ich habe auch gar nicht gewusst, wenn man 2019, 2020 bis auf der Nulllinie quasi sind. Das ist schon eigentlich krass, muss man sagen. Das ist mir auch ehrlicherweise da erst bewusst geworden. Also von daher war da so ein bisschen Trübsalblösen. Aber ich glaube, das, was die meisten dann eigentlich gefordert haben, ist also erstmal wirtschaftspolitischer Schub durch Entlastung. Da war, glaube ich, der Eindruck, haushalterisch wird das schwierig. Und dann die Strukturreform. Und da sagen viele, das ist doch zu langsam, auch wenn einige zustimmen, sagten, die Strukturreformen sind gar nicht so wichtig. Es kommt ja auf die Wachstumsimpulse an. Also ich glaube, zusammenfassend ist es jetzt so, ich würde es mal versuchen, positiv zu deuten, dass die Problemlage jetzt doch zumindest sich klarer bei allen handelnden Personen abzeichnet. Jetzt ist die nächste Frage, wann die Politik die aufgreift und in Umsetzung oder in Maßnahmen, die dann zur Umsetzung kommen, auch transformiert. Da schauen wir mal, weil ja auch man sagt, die Strukturreform kann möglicherweise noch was folgen. Ich glaube, mehr kann man jetzt hier nicht sagen, als dass wir keine konkreten Ansatzpunkte haben. Aber Christian, natürlich, die Organschaft ist jetzt ja auch in der Diskussionsrunde von uns hier diskutiert worden. Muss man die reformieren? Ich würde sagen, da schauen wir jetzt mal. Also ich glaube, aufgelegt ist es und wir drücken alle Daumen, die wir haben, dass da was passiert. Ne? So würde ich es vielleicht mal zusammenfassen.
Also es müsste was passieren. Ich bin tatsächlich pessimistisch, weil ich habe ja nicht umsonst angefangen mit dem Herbst der Reformen. Also das, was passieren muss, ist ja schon lange klar. Und der Irankrieg ist jetzt nochmal on top drauf gekommen, aber auch vorher war das Bild jetzt ja nicht so super. Das Potenzialwachstum, was du angesprochen hast, ist ja auch nicht tangiert durch den Irankrieg, also zumindest wird man jetzt nicht befördert dadurch. Das war vorher schon prognostisch bei der Nulllinie. Und die Erkenntnis ist nicht alt, genauso wie die Erkenntnis nicht alt ist, die Rentenversicherung an die Wand fährt und dass man bei der gesetzlichen Krankenversicherung was machen muss. Das sind alles alte Hüte, die werden nur gerne wegignoriert. Und wenn sie wegignoriert werden, frage ich mich, was eigentlich noch passieren muss, damit irgendwie mal was vorwärts geht. Aber wie gesagt, lassen Sie uns dabei bewenden, sonst ist nur ein Blick ins Wochenende.
Kommen wir, Christian, zu positiveren Themen, kommen wir zur passiven Entstrickung, wollte ich sagen, auch das stimmt natürlich nicht, ja, also das, die Überleitung ist natürlich misslungen. Passive Entstrickung, der BfH hat gesprochen, es gibt eine neue Entscheidung, sehr entspannend, in welcher Form es die sogenannte passive Entstrickung gibt, und jetzt haben wir hier den richtigen Diskurrenten mit dabei, der Ronald Gebhardt, der sich sehr intensiv damit beschäftigt, auch auf sozialen Medien eine intensive Diskussion führt, auf LinkedIn mit anderen sozusagen Teilnehmern. Vielleicht erstmal, Ronald, bevor wir zu deinen Erwägungen kommen, die du auf LinkedIn auch verwirklicht hast, dann nochmal die Frage, was hat der BfH denn da eigentlich entschieden?
Ja, der BfH hat im Grunde genommen entschieden, dass ein Staat, wenn er dem Steuerpflichtigen etwas Gutes tun will, nämlich ein Doppelbesteuerungsabkommen abschließt, dass er dann gleich mal die Hand aufhalten darf. Als Eintrittsgeld kriegt man dann erstmal Steuern, obwohl der Steuerpflichtige sozusagen keine echten Einkünfte erzielt hat. Aber worum geht's? Jetzt vielleicht nochmal. Der Fall lag so, es war eine KG. Im Sonderbetriebsvermögen 2 dieser KG waren Anteile an einer spanischen Grundstücksgesellschaft. Und wie das Leben so spielt, gab es bis 2012 im DBA mit den Spaniern keine sogenannte Landridge-Klausel oder Grundstücksklausel. Die ist ja im Artikel 13 Absatz 4 des OECD-Musterabkommens geregelt. Das heißt, vorher war es so, vor der Revidierung des DBAs, Deutschland hatte als Ansässigkeitsstaat letztlich der Kommanditisten, also hinter der KG waren zwei Kommanditisten, hatte da ausschließliche Besteuerungsrecht. Und nach Einführung dieser Grundstücksklausel war das Besteuerungsrecht nicht mehr ausschließlich, sondern geteilt, nämlich die Spanier durften dann auch. Und Deutschland hatte sich qua Methodenartikel zur Anrechnung einer etwaigen Steuer, die die Spanier beim Verkauf dieser Anteile erheben, verpflichtet. So, wozu hat das dann am Ende des Tages geführt? Der BfH hat am Ende entschieden, § 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG sieht ja vor, dass wenn das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen oder beschränkt wird, es dann zu einer Entstrickungsbesteuerung kommt, und hat gesagt, das greift auch hier, weil nämlich auch die Änderung eines DBAs und damit, ich sag mal, die Verschlechterung des deutschen Besteuerungsrechts zu einer Entstrickung führen kann. Das hatte die Vorinstanz noch anders entschieden. In der Literatur gab es ja eine riesen Diskussion darum. Muss es eine Entnahmehandlung geben? Muss es eine aktive Handlung des Steuerpflichtigen geben, etc.? Das hat der BfH alles abgewogen. Wollen wir jetzt hier vielleicht nicht im Detail wiederholen. Das Ergebnis der Übung ist also, wir haben hier eine Entstrickungsbesteuerung angenommen. Bei Veränderung des DBAs auf LinkedIn, um das mal aufzugreifen, habe ich mich mit dem hochgelobten Martin Weiß, der ja auch Ex-Kollege von uns ist, Arne, haben wir darüber diskutiert, ob dann auch die Kündigung eines DBAs oder die Aussetzung eines DBAs oder das Auslaufen eines DBAs zu einer passiven Entstrickung führen kann. Ich glaube, die Diskussion wollen wir jetzt ja nicht wiederholen. Aber was glaube ich, und da ist Kerstin jetzt gefragt, vielleicht können wir das zwischendurch kurz diskutieren und dann können wir mal weiter zu Kerstin geben. Denn wir wissen ja nun alle, dass durch das multilaterale Instrument und eine ganze Latte an bilateralen Revisionsverhandlungen alle möglichen Veränderungen an Doppelbesteuerungsabkommen ins Haus stehen. Nicht nur Grundstücksklauseln werden eingeführt, es werden auch Rückfallklauseln verhandelt, es werden Anwendungsbereiche gewisser Verteilungsnormen verändert und da können sich aber vielleicht auch ja passive Verstrickungen einstellen und das sollten wir vielleicht mal dann diskutieren, Arne.
Machen wir gleich, aber nochmal ganz kurz zu den anderen Punkten. Also ganz spannend, das ist jetzt entschieden, vom Wortlaut der Vorschrift kommt, glaube ich, auch nachvollziehbar. Nach meinem Dafürhalten jetzt keine Überraschung, dass der BfH das so entschieden hat. Ich bin ja sowieso momentan, gebe ich zu, so ein bisschen Fan jetzt auch derzeit von den Entscheidungen, weil die sehr stringent sind. Jetzt gar nicht, weil sie um die Steuerpflichtigen freundlich sind, waren sie jetzt ja auch nicht, aber zumindest mal stringent entschieden. Aber trotzdem gibt es dann Folgefragen. Also erstmal der erste Punkt, hier war das ja ein Fall, der betraf den Artikel 13, also ich nenne es mal die Fallballtheorie. Ich wollte nochmal sagen, dass es natürlich andere Verteilungsnormen, vor allem den Artikel 7 bei den Betriebsstätten, Betriebsstätteneinkünften gibt, da ist es natürlich so, dass auch eine Änderung eines DBAs oder ein Krafttreten eines DBAs bei einer ausländischen Betriebsstätte nicht zwingendermaßen nach meinem Defaulten dazu führt, dass sich dann ausländische Betriebsstätteneinkünfte für die stillen Reserven, die bis dato erwirtschaftet wurden, also die sich gebildet wurden, freistellen müsste. Also ich habe einen Fall, ich habe eine ausländische Betriebsstätte, da ist jetzt irgendein Wirtschaftsgut und das geht von Anrechnung zur Freistellungsbetriebsstätte über. Da würde ich jetzt nicht unmittelbar auch sagen, dass die Freistellung auch die stillen Reserven bis zum Zeitpunkt dann umfassen. Also im Gegenteil. Also ich wollte nur sagen, dass hier eine Besonderheit des Artikel 13 hier, die dann vorlag, das ist, glaube ich, muss man nur im Kopf behalten. Und das andere mit dem Inkrafttreten des DBAs, da muss ich auch gestehen, da musste ich noch mal eine Sekunde überlegen. Christian, ich habe gesehen, dass du auch mit ein bisschen die Stirn gerunzelt hast, wenn ich richtig gesehen habe. Ja, da fragt man sich ja, wie kann das denn eigentlich sein? Ich glaube, der Gedanke, um das mal aufzugreifen, war zu sagen, wenn ich jetzt hier also ein DBA auslaufend habe, dann habe ich ja kein DBA mehr. Und wenn ich ausländische Einkünfte habe, habe ich eine Anrechnungsverpflichtung, innerstaatlich wohlgemerkt. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn man jetzt mal das weiterdenkt und solche DBA in Kraft treten, damit runterfallen können, solche außer Kraft treten mit dem Eintreten an Anrechnungsverpflichtung auch dazu führen. Warum? Weil ja nicht nur die Freistellung, sondern auch die, ist halt Beschränkung heißt es, glaube ich, ne?
Beschränkung oder Ausschluss, ja.
Genau, wenn beides drunter fällt, das war so ein Punkt. Und da muss ich natürlich sagen, das wäre schon eine tolle Sache, wenn ich sagen kann, zuerst schließe ich ein DBA ab, da ist man schon so sagen, da werde ich ja was Gutes tun dem Steuerpflichtigen, dass zu einer Entschädigungsbesteuerung kommt, auch wenn ich glaube, dass das wahrscheinlich richtig ist. Systematisch denkt man sich, das kann ja gar nicht sein. Aber ein außer Kraft täten sozusagen, dann nochmal sagen, wird man auch mal zugreifen. Da hat man natürlich noch mehr sozusagen Fragen. Also für mich ist, glaube ich, der Punkt, Ronald, du hattest es, glaube ich, ja auch, wenn ich es richtig sehe, über LinkedIn auch geschrieben. Ich glaube, die Frage ist einfach so ein Stück weg, kann auch wirklich eine dann in Kraft tretende innerstaatliche Anrechnungsverpflichtung, die gar nicht über das DBA entsteht, zu einer Beschränkung kommen? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil das ja eine Frage des innerstaatlichen Rechts ist. Ob das so weit geht, da kann man vielleicht doch nochmal drüber nachdenken. Und es hätte ja auch sonst riesen Auswirkungen, weil DBAs treten ja auch durchaus mal außer Kraft an der Stelle, die sind auch in Kraft treten. Ich weiß nicht, ich gucke mal in die Runde. Kerstin wird bestimmt gleich was dazu sagen. Christian will vielleicht was sagen, weiß ich nicht, sonst Kerstin auch gerne. Aber
liebe Kerstin, sag du gerne zuerst was.
Der Punkt, dass viele außer Kraft treten, das haben wir nicht so oft. Wir hatten das vor ein paar Jahren, dass das DBA-VAE, das war von vornherein auf 10 Jahre befristet, das ist ausgelaufen, das wurde nicht verlängert. Das ist jetzt so ein Punkt, das ist, glaube ich, Ende 2021 ausgelaufen. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar Suspendierungen. Also das DBA mit Belarus ist ja gerade suspendiert von deutscher Seite und das DBA Russland wird durch das Stab-WG überschrieben, also da gibt es ein Treaty Override. Also so oft haben wir jetzt tatsächlich das reine Kündigen des DBA nicht. Brasilien, aber das ist schon lange her. Es ist tatsächlich häufiger, dass DBAs revidiert werden. Und das hatte Ronald vorhin ja schon angekündigt, jetzt auch durch das MLI, und zwar die zweite Runde. Die erste Runde ist ja schon einmal durch. Aber wenn man mal schaut, was in der zweiten Runde von den MLI-Anpassungen passieren kann, da sind ja immerhin 62 DBA genannt und da sind immerhin noch fast 30 potenziell betroffen. Ich habe mir das mal angeschaut, das sind zumindest in 10 DBAs wird die Immobilienklausel neu eingeführt. Also 10 von 30 sind schon ganz schön viele. Und gut, da sind Serbien, Mongolei, Indonesien vielleicht jetzt nicht die wichtigsten Vertragspartner sozusagen, aber der Urteilsfall spielt ja in Spanien. Und wenn man jetzt mal in das DBA Portugal guckt, das ist auch in der Liste drin. Das alte DBA ist aus 1980, hat keine Immobilienklausel und da soll jetzt durch das neue MLI 2.0 eine Immobilienklausel neu eingeführt werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass allein auch schon die Änderung dieser Immobilienklauseln, das soll ja in vielen Fällen ausgeweitet werden auf Personengesellschaften, dass auch die Änderung einer Immobilienklausel dazu führen kann, dass sich dieselben Fragen stellen. Das sind auch bei 13 DBA der Fall von diesen 29. Und auch Betriebsstätteneinkünfte, die Definition wird ja auch angepasst, dass der Katalog der Nichtbetriebsstätten ein bisschen enger gefasst wird. Da sind es dann schon mal 22 von 29 DBA, wo das zum Tragen kommen kann. Guter Punkt an der Stelle, das ist noch mittelfristig die Musik, weil das MLI 2.0 ist ja noch gar nicht abgeschlossen. Wir sind gerade mal noch in der ersten Stufe und wir brauchen noch das Anwendungsgesetz. Das dauert also noch ein bisschen, bis das kommt. Aber das war jetzt ein Blick in die Zukunft. Nur das MLI 1.0 ist ja gerade für die letzten DBA jetzt umgesetzt worden, also 2026 sind die letzten beiden DBAs dort angepasst worden, 2025 eine ganze Reihe anderer DBAs und in 2026 ist es zum Beispiel so, dass auch das DBA Japan in Bezug auf die Immobilienklausel geändert wurde. Da muss man also wirklich im Einzelfall gucken, was sich da ändert und auch vom MLI umfasst 1.0, aber noch nicht umgesetzt, das DBA mit Italien, weil die einfach das MLI von italienischer Seite noch nicht ratifiziert haben. Da ist auch vorgesehen, dass eine Immobilienklausel neu eingeführt wird. Da sind jetzt zusätzlich zu dem multilateralen Weg bilaterale Abkommensverhandlungen aufgenommen worden zur Revision. Also das kann auch in Bezug auf Italien dann noch drohen, dass die Immobilienklausel eingeführt wird. Und neben dem multilateralen Weg gibt es ja auch immer noch den bilateralen Weg. Und da haben wir jedes Jahr ein paar DBA, die geändert wurden. Jedes Jahr jetzt 2025 Lettland zum Beispiel, 2024 Österreich. Und auch da ist es in den einzelnen Regelungen so drin, dass man da gucken muss, was sich im Einzelnen geändert hat. Also in Lettland zum Beispiel ist auch die Immobilienklausel angepasst worden. In Österreich die Betriebsstättendefinition. Ich glaube, ich könnte eine halbe Stunde reden, was gemacht wurde, aber das will ich gar nicht. Nur nochmal die Sensibilisierung, nicht nur in die Zukunft gucken, sondern vielleicht auch in die jüngere Vergangenheit, was in dort bilateral und multilateral geändert wurde.
Ja, vielleicht nur als Ergänzung, du hast das absolut umfassend dargestellt. 10.000 Fuß weiter hoch gedacht. Man muss sich, glaube ich, mal die generelle Frage stellen, inwiefern können Handlungen außerhalb der Sphäre des Steuerpflichtigen steuerliche Folgen bewirken. Es gibt tausend Dinge außerhalb der Sphäre des Steuerpflichtigen, zum Beispiel Währungskursveränderungen, hat der Steuerpflichtige im Zweifel auch nichts mit zu tun, Zinsänderungen etc. Hier sind es aber natürlich regulatorische Themen, gesetzgeberische Themen, mit denen unmittelbare Rechtsfolgen verbunden sind. Ich glaube, das ist etwas, mit dem man sich durchaus beschäftigen kann, und da gibt es auch artverwandte Themen, zum Beispiel Sanktionen. Wenn ich jetzt mal ins Jahr 2022 zurückblicke, als die Russland-Sanktionen mit dem Krieg in der Ukraine losgingen, da haben viele deutsche Konzerne sich aus Russland zurückgezogen. Das war auch erzwungen im Endeffekt durch die Sanktionen und haben dann ihre Beteiligung veräußert, 8B3-Verluste gemacht, haben Darlehensforderungen abgewertet, streiten seitdem auch über 8B3-Minderungen. Aber im Endeffekt sind das Themen, die außerhalb der Sphäre des Steuerpflichtigen liegen und nicht vorhersehbar waren, genau wie in diesen Bereichen, ja, auch wenn es eine ganz andere Baustelle ist. Und ich glaube, da müsste man sich mal vertieft mit beschäftigen, was sind eigentlich und was wäre die korrekte Behandlung? Gibt es da eine teleologische Reduktion in den Bereichen und wie müsste man das sehen? Irgendwann, um zu der Fallkonstellation hier zurückzukommen, kommen wir noch zu Entscheidungen, die sagen, holla, 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 die Immobilie ist abgebrannt. Jetzt ist das Besteuerungsrecht auch eingeschränkt, weil sie kann ja nicht mehr verkauft werden. Ist das eine Entstrickung? Kleiner Spaß.
Das ist der 1. April ja schon vorbei, aber glaube ich trotzdem zeigt es mal, wie weit vielleicht Diskussionen sind, ob das jetzt sich auch vom BfH so entschieden wird. Da will ich mal bei den ganzen Fragen, vor allem des Außerkraftdrehens, mal Fragezeichen hintermachen. Ronald hat noch einen Punkt. Ronald.
Einen letzten Punkt, bevor Mathis dann die Grunderwerbsteuer vom Stapel lassen kann. Zwei Aspekte aus dem Urteil. Das erste ist, wann ist eigentlich der Entstrickungszeitpunkt? Das ist nicht der erste Moment, wo das DBA greift. Das hatte das BMF ja 2018 entschieden. Sondern es ist der letzte Moment, bevor es greift. Also wenn man mit den Koffern, mal bildlich gesprochen, bei der Wegzugsbesteuerung wäre das sozusagen, man steht mit den Koffern an der Grenze, dann kann man nur abgekassiert werden, bevor man über die Grenze getreten ist. Hier ist es eben auch so der letzte Moment, bevor das DBA greift, weil die Entstrickungsbesteuerung ist ja kein Treaty Override. So, das zweite ist die Frage, muss es eigentlich eine abstrakte oder konkrete Anrechnungsverpflichtung sein? Das ist gar nicht so irrelevant. Der BfH hat nämlich in Randziffer 38 in Aussicht gestellt, wenn es denn im Streitfall darauf angekommen wäre, wir waren ja hier im falschen Streitjahr, dass man möglicherweise nochmal hätte gucken müssen, ob die Spanier diese Veräußerung überhaupt besteuern, und stellt damit in den Raum, dass es sozusagen zur Auslösung der Entstrickungsbesteuerung eine konkrete Anrechnungsverpflichtung geben muss und nicht nur das abstrakte Risiko einer Anrechnung. Was natürlich auch Relevanz hätte für gewisse Fälle, wo vielleicht Sachen gar nicht besteuert werden im anderen Staat und man deswegen gar keine Beschränkung des Besteuerungsrechts sozusagen hat. Aber das nur so als letzte Side Note. Ich denke, dann können wir aber auch mit unser aller Lieblingsthema Grunderwerbsteuer weitermachen.
Mathis, das ist schon überleitet an dich.
Jo, was bringe ich euch mit? Die Erlassgeber sind fleißig gewesen. Nach meiner Zählung sind es 5 neue gleichlautende Erlasse mit. Manche mehr minder entspannend. Zum Beispiel gibt es neue Erlasse zu Treuhandgeschäften. Da wurden Erlasse, die zum Teil noch aus dem Jahr 2007 stammen, neu aufgelegt und im Prinzip auch mit den Treuhanderlassen zu den Share Deals zusammengelegt. Dann haben wir einen relativ knappen Erlass zur Reaktion auf das Urteil des BfH vom 21.08.2024. Dort hatte der BfH zugunsten der Steuerschuldner entschieden, dass die mittelbare Verlängerung einer Beteiligungskette unter Zwischenschaltung einer Personengesellschaft nicht der Steuer unterliegt. Das finden die obersten Finanzbehörden anscheinend nicht so witzig und wollen das Urteil über den entschiedenen Sachverhalt hinaus nicht anwenden. Das wäre Erlass 2. Dann gibt es eine Neuauflage zu den Zurechnungserlassen. Ich glaube, wir hatten ja vor Jahren mal zu diesen BFH-Urteilen zur Zurechnung gesprochen. Ne? Nach, ich sag mal, alter Rechtslage war ja im Prinzip, stand ja bei der Grunderwerbsteuer, bei den Share-Deals ja immer so eine Doppelzurechnung und Doppelverwirklichung von Erwerbstatbeständen im Raum. Da gab es ja einen Erlass vom 16.10., ich glaube, es war 22. Der wurde neu aufgelegt, weil wir haben ja jetzt seit einiger Zeit den neuen Absatz 4a im Paragraphen 1 des Grunderwerbsteuergesetzes, der das erste Mal diese Zurechnung für Zwecke der Share-Deals neu regelt. Und da äußern sich dann die obersten Finanzbehörden der Länge auch erstmals dazu. Ne? Ganz spannend irgendwie, dass hier jetzt dann auf die Verwirklichung des Steuertatbestands, also im Sinne von 38 AO und dann bei aufschiebenden Bedingungen auch Paragraph 14 Grunderwerbsteuergesetz abgestellt wird. Ne? Das war vorher vielleicht noch nicht so richtig klar, auf welchen Zeitpunkt es da ankommen soll. Ne? Und zu guter Letzt haben wir die Erlasse zu Paragraphen 1 Absatz 2a und Paragraphen 1 Absatz 2b. Das sind ja zwei verschiedene Erlasse. Da geht es um Anteilsbewegungen an grundbesitzenden Personen bzw. Kapitalgesellschaften. Die wurden auch neu aufgelegt. Da werden, ich sag mal, zwischenzeitlich erfolggesetzliche bzw. durch die Rechtsprechung hervorgerufene Anpassungen vorgenommen. Was ganz spannend ist, da äußert sich nochmal die Erlassgeber zur Auslegung der Altgesellschafterstellung, ne, dass im Prinzip hier an die Auslegung grundstücksbezogen vorgenommen werden soll. Das hatte ich erst, als ich das erste Mal hier die Erlasse gelesen habe, habe ich die Schulter gezuckt. Das hätte ich jetzt vorher auch im Endeffekt so gemacht. Aber anscheinend soll damit eine neue Auslegung verbunden sein. Und zwar, wenn man sich dann in den Erlassen zu 1, 2a, ich glaube die Randziffer 37 und 38 müssen es sein, nochmal anguckt, da ist ein neues Beispiel aufgenommen werden. Und wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, sieht man, dass damit bestimmte Modelle, die in der Beratungswelt kursierten, wohl mit aufgegriffen werden sollen. Und dann die Gerüchte gab es schon länger, eben finanzverwaltungsseitig nicht mehr anerkannt werden sollen. Das vielleicht als kleiner Überblick über ja, dieses umfangreiche Papierwerk, was wir da bekommen haben.
Jo, umfassend. Da kann man dann wahrscheinlich jetzt gar nicht überall einsteigen. Haben auch nur eine Minute. Aber ich glaube, was man sagen kann, die Verwaltung versucht natürlich wiederum auch Gestaltungspotenziale aufzugreifen. Mathis hat es angesagt, da findet sich etwas zur Frage der Bestimmung von Altgesellschaften in solchen Konstellationen, wo ausgegliedert wird. Zumindest so liest sich das, auch wenn es ein bisschen, ich sag mal, verklausuliert ist. Ich gucke mal weiter. Ich weiß nicht, wer das dazu sagen kann. Sind alle hier keine Grunderwerbsteuerexperten, außer der Mathis natürlich. Christian schüttelt schon mit dem Kopf an der Stelle. Rodald, willst du was sagen? Sonst kann ich was dazu sagen. Aber
ich kann nur sagen, Mathis ist unser Grunderwerbsteuerexperte, das stimmt.
Okay, also ich kann noch vielleicht dazu sagen, dass das in der Tat eine spannende Frage ist. Die ist da zu der Auslegung, wie man das sieht. Also für mich ist eigentlich die Hauptfrage, also jetzt ist natürlich schwer, das abstrakt zu formulieren, aber es geht da, glaube ich, um solche Konstellationen, wo Übertragung von Gesellschaften eben Grundstücke auf neue Gesellschaften übertragen werden, die nachgeschaltet werden. Das sind häufig, glaube ich, auch vor allem Personengesellschaften, was man in der Praxis da aussieht und wo sich die Frage stellt, wer gilt als Altgesellschafter, vor allem wenn vor der Ausgliederung sich neue Gesellschaften an der Gesellschaft oben beteiligen, so wie es auch in diesem Anlass vollzogen ist. Und ich glaube, die einheitliche Frage, um die es jetzt geht, wie ist eine Altgesellschaft zu werten? Und wir haben da ja Regelungen im 1.2a und 1.2b, wo ja auch mittelbare Gesellschaftsstrukturen angesprochen sind. Und ich will mich nicht als Grunderwerbsteuerexperte da jetzt titulieren, aber was doch zumindest auffällt, dass dort für diese Fälle der mittelbaren Beteiligung an Kapitalgesellschaften, über Kapitalgesellschaften Regelungen sich finden, aber es sich keine Regelung gibt für die Fälle, dass ich zum Beispiel an einer Personengesellschaft über eine Kapitalgesellschaft beteiligt bin. Und wenn es da Regelungen eben fehlen, dann gelten dann die allgemeinen Grundsätze, also mangels einer Spezialregelung sind das dann vielleicht an der Stelle auch weiterhin dann Altgesellschafter und eben keine neue Gesellschaft. Aber gut, das ist jetzt hier noch so eine sehr technische Auslegungsfrage. Ansonsten, Christian, zur Grunderwerbsteuer, ich glaube, was dir wahrscheinlich nur einfallen wird, das ist eigentlich die schönste Steuer, die auf jeden Fall erhalten bleiben sollte. Ne? Das hattest du, glaube ich, bei dem BDI-Forum auch ganz, ganz stark gefordert, oder? Habe ich das falsch verstanden?
Musst du falsch verstanden haben, was die Grunderwerbsteuer als schönste Steuer erhalten bleiben soll.
War das nicht deine Forderung?
Ah, nee. Ich glaube, das hätte ich gefordert, wenn ich gewusst hätte, wie sehr sich das am Herzen liegt. Weil es wäre furchtbar ansonsten, aber.
Also, man hat das jetzt hier nicht gesehen. Wir haben ja so eine Kamera dabei. Da ist Christians Gesicht in der Tat versteinert gewesen. Das ist, naja, gut. Also, so viel dazu. Wir schauen mal an der Stelle, wie das hier so weitergeht. Auf jeden Fall auch dort eine ganze Menge Bewegung in dem Bereich dann vorhanden. Vielen Dank, Mathis. Ja, jetzt sind wir ein bisschen früher fertig geworden mit unserem Podcast. Dann bleibt uns eigentlich nur an der Stelle zu hoffen, dass wir bald mal wieder eine neue Ausgabe haben. Ich glaube, wir hatten eine Ausgabe auch Aufnahme mit einem schönen Gast vorgesehen. Ich verrate jetzt nicht, wer das war. Die musste leider abgesagt werden, weil der Kollege leider kurzfristig in andere Gespräche sozusagen eingebunden war. Aber wir haben, glaube ich, schon wieder einen neuen Aufnahmetermin. Da freue ich mich schon sehr darauf. Christian, du weißt, um wen es geht. Ich verrate das jetzt hier nicht. Das ist als Überraschung. Da haben wir einen schönen Gast mit dabei. Und ansonsten haben wir mit Sicherheit bald auch wieder Neues zum Steuerrecht in unserer Ausgabe Gemischtes oder Leipziger allerlei, wie man das nennen möchte. Ansonsten vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind. Auch danke an Asen. Wie immer, super Aufnahme und den Schnitt. Und ich würde allen zu Hause an den Geräten schon mal alles Gute wünschen. Und wir sehen uns und hören uns vor allem bald wieder. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.
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 Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.